gemeinsam heute Abend einfach einsteigen, wenn dieses Thema, das wir die ganze Woche so haben, der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Wir haben so eine kleine Übersicht auch hier am Beamer nochmal stehen über die nächsten Abende, die auch noch kommen. Können wir mal drauf schauen, was da so alles noch kommt. Und wenn ich starten möchte, ist einfach ein Vers aus Johannes 14, Vers 26. Und es ist so eine Übersetzung, mit einer freien Übersetzung von der Amplified Bible Version. Amplified heißt verstärkt. Es gibt so eine englische Bibel, die heißt Amplified Bible, also eine verstärkte Bibel. Und das meint, dass also Begriffe aus dem Griechischen oder aus dem Hebräischen direkt als Übersetzung in den Text eingearbeitet sind. Dadurch werden die Verse dann so großartig lang, so wie wir das auf unserem Vers sehen können. Vielleicht können wir das mal gemeinsam uns anschauen. Johannes 14, 26, genau. Jesus spricht, aber der Tröster, Klammer auf, Ratgeber, Helfer, Fürbitter, Anwalt, Kraftgeber, Beistand, der Heilige Geist, der euch den Vater an meiner Stelle, Klammer auf, an meiner Statt, um mich zu vertreten, stellvertretend für mich zu handeln, Klammer zu, als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an all das erinnern, beziehungsweise ins Gedächtnis rufen, was ich gesagt habe. Das ist schon mal so eine gute Aussage, so eine gute Überschrift für diesen Abend und auch für diese Woche. Und wir Menschen, wir tun uns manchmal schwer damit, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, uns das richtig vorzustellen, weil wir glauben oft nur die Dinge, die wir sehen. Und die Dinge, die wir nicht sehen, die fallen uns manchmal schwer, dann zu glauben. Und deswegen können wir trotzdem aber den Heiligen Geist sehen in der Form, dass wir sehen, wie er handelt und wie er wirkt. Sein übernatürliches Handeln, das wirkt sich im natürlichen Leben dann aus. Ja? Diese Lehre vom Heiligen Geist, die nennt man auch als Fachbegriff Pneumatologie. Ja, schon mal gehört? Pneumatologie. Und es ist jetzt kein Einzelthema, kein irgendwas ganz kleines Thema in der Bibel, was mit nichts anderem mehr zu tun hat, was nur für uns Charismatiker irgendwie ist, sondern es ist ein ganz zentrales Thema und es ist verbunden und vernetzt mit vielen anderen Kernaussagen in der Bibel. Also zum Beispiel mit der Anthropologie, also wo es um die Lehre von den Menschen geht, vielleicht können wir das mal auch sehen, die Anthropologie, wo es darum geht, wie sind wir Menschen gestrickt, wie sind wir Menschen gebaut, das hat auch viel mit dem Heiligen Geist zu tun, der dann in unser Leben hineinkommt. Oder auch mit der Soteriologie, das heißt, das ist die Lehre von dem Erlösungswerk von Christus. Das heißt, Soteriologie bedeutet, was hat Jesus getan? Ja, und was tut Jesus? Wie handelt er? Und es hängt mit der Christologie zusammen, also der Lehre von der Person von Jesus Christus. Und das meint, wer Jesus Christus ist. Und natürlich Ekklesiologie, also die Lehre von der Kirche und von der Gemeinde. Und ich finde das so schön, dass wir sagen, wir sind pneumatisch, ja. Also das bedeutet Folgendes, dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns ist, bewegt werden, motiviert werden und angetrieben werden. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber früher hat man so gesagt, man ist charismatisch. Ja? Das ist schon mal gehört? Oder es gibt Charismatiker. Ja? Und der Unterschied ist jetzt folgender, wenn du sagst, bei Charismatiker, dass man sehr nur fixiert auf die Gabe schaut. Ja? Auf dieses Geschenk, auf diese Charisma, auf diese Gnadengabe. Und du schaust nur darauf und denkst, oh, wie schön das ist. Toll, dass ich von Gott geschenkt bekommen habe. Aber pneumatisch bedeutet, dass ich eine Gabe habe und Gott bewegt mich nun zu den Menschen hin. Gott bewegt mich ja, durch seinen Geist, durch seinen Wind dahin, wo er mich hinhaben will. Und dort kommt dann diese Gabe zum Einsatz. Also es geht vielmehr darum, die Gaben sind nicht nur für uns selbst, wie schön das ist, sondern auch für andere. Gut, Handy können wir ausmachen. Das brauchen wir jetzt nicht, genau. Und es ist so, dass wir Gott, also in seinem ganzen Wesen, so wie er ist, und den Heiligen Geist, wir können ihn nicht fassen und wir können ihn auch nicht greifen. Wir können ihn auch nicht kontrollieren. Er ist einfach da. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Folgendes. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes beruht. Und ich finde das so stark, wie Paulus das hier so sagt. Er weiß, er ist ein schwacher Mensch, ja. Und manchmal gehen ihm die Worte aus, genau wie dir und mir manchmal die Worte ausgehen und man verhaspelt sich und versucht, was gut rüberzubringen. Aber du weißt, wenn du wirklich eine Bewegung erleben willst, dann muss der Heilige Geist da rein, dann muss er das wirken. Deswegen beschreibt er das dann hier. Ja. Und wenn wir spüren und wenn wir merken, auch in dieser Woche, ja, was für eine tragende Rolle der Heilige Geist eigentlich hat, dann wollen wir ihm gerade in dieser Woche auch Türen und Toren unseres Herzens aufmachen, damit er in uns hineinkommt. Und es ist wichtig, dass wir das, was wir lesen und hören über den Heiligen Geist, prüfen am Wort Gottes. Ja? Also Aussagen und Lehren, die wir treffen, die müssen dieser Reflexion vom Wort Gottes standhalten. Daran messen wir uns. Wir sind gerade so in einer spannenden Zeit, und ihr bekommt das ja auch mit, wieso der Wert oder die Autorität der Bibel und des Wortes Gottes angezweifelt wird. Im Moment ist es so, dass ganz viele junge Theologen, meistens so aus dem liberalen Spektrum, unterwegs sind und die haben was Neues entdeckt, was eigentlich uralt ist, und das nennt man Dekonstruktion. Das heißt, man fängt an, die Bibel auseinanderzureißen und baut sie wieder so zusammen, wie man sie gerne hat. Und das, wir merken, dass dann die Werte, die dahinter stehen, das, was Gott da hineingelegt hat, dass das dabei verloren gehen kann. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil dann fange ich an, mir meine Bibel so zu bauen, wie ich sie gerne hätte. Wir brauchen ein verlässliches Wissen, wir brauchen erlebbare Weisheit durch das Wort Gottes. Im 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17, da sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk. Und ich finde das so spannend, ich glaube, ich habe es schon ein oder zwei Mal in Predigten auch gesagt, aber ich würde es gerne nochmal an dieser Stelle so ein bisschen highlighten. Paulus sagt hier, das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist eingehaucht. Ja, also Gott gegeistet heißt es eigentlich ganz genau übersetzt. Der Geist Gottes macht das Wort und er hat das Wort inspiriert und es ist die Wahrheit und daran dürfen wir uns messen. Und das ist die Frage für uns auch als Christen, dass wir das verstehen, auch wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind. Wie gehen wir mit der Bibel um und welche Wertigkeit hat die Bibel für uns? Und was sagt die Bibel da über sich selber aus? Ja, das nennt man so in der Theologie die Hermeneutik, also wie schaue ich das die Bibel an? Wir machen mal eine kleine Übung, damit ihr wisst, was ich meine, ganz einfach. Ich werde euch mal jetzt nacheinander so zwei einen kurzen Satz sagen, zwei, drei, vier kurze Sätze. Und ihr ruft einfach mal laut rein, von eurem Platz aus, müsst euch nicht melden. Ruft ihr einfach rein, was ist das für ein Buch oder was ist das für ein Text? Oder was ist das für ein Schriftstück? Ja? Also ihr hört mal hin und ihr werdet sofort merken, was das ist. Ja? Seid ihr bereit?
Gut.
Was ist das? Man nehme 3 Eier und 500 Gramm Mehl.
Rezept
Kochbuch. Super, richtig. Oder es war einmal eine Prinzessin.
Märchen.
Ihr seid gut. Oder folgendes. Die Aussichten, es wird sonnig bei 25 Grad. Bitte wirklich, sehr gut. Noch was? Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum, der sein Stand ist ein
Gedicht.
Und was ist das jetzt? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist die Bibel. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Du hörst einen Text, ja, du liest einen Text. Du hörst ein Wort, du beschäftigst dich mit etwas und du fängst an, mit einer bestimmten Voreinstellung, mit deiner Brille in diesen Text zu gehen. Und du weißt ganz genau, hey, also Kochbuch, das nimmst du nicht als gute Nachtgeschichte für deine Kinder, oder? Nicht so, passt nicht so ganz. Und genauso ist es so, dass wir verstehen dürfen, wenn wir die Bibel anschauen, dass wir sie mit der richtigen hermeneutischen Brille anschauen. Das bedeutet, ich anerkenne die Herrschaft und die Autorität von der Schrift. Die Schrift ist Königin. Gottes Wort hat sein Wort gesetzt und das ist für uns gültig. Und ich mache diesen Anfang deswegen, weil es wichtig ist, auch für alles, was diese Woche noch kommt, dass wir uns reflektieren von der Schrift her und auch das, was wir bisher vielleicht mit dem Heiligen Geist gehört und gewusst haben, was vielleicht neu ist oder was unbekannt ist, dass wir das Wort aus der Schrift, das ist inspiriert von Gott, okay? Weil das Ziel der Offenbarung, was Gott mit uns hat, ist die Offenbarung von Christus und seinem Handeln und das ist Rettung und das ist Erlösung. Das Wesen der Charakter Jesu sowie die Wirkmotivation des Heiligen Geistes ist Liebe. Ist Liebe. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und ich finde, das ist so einfach gut, wie wir merken, wie Wort und Geist zusammenspielt, wie der Heilige Geist das Wort inspiriert, wie wir das Wort lesen und wir merken, der Geist Gottes kommt und erfrischt das in uns, wie das zusammengehört. Ich glaube, wir dürfen in dieser Ausgewogenheit von Wort und von Geist miteinander leben. Deswegen habe ich hier mal so eine kleine Glaubenswaage aufgemalt. Ja? Auf der einen Seite ist ein G für Geist und auf der anderen Seite ein W für das Wort. Ja? Und es ist wichtig, dass wir beide Dinge haben, dass wir auf der einen Seite, ich sag mal, inspirativ von Gott bewegt werden, dass wir Dinge hören und spüren, Dinge, die aus dem Boot steigen, Glauben folgen, ja, Prophetie und so weiter. Und auf der anderen Seite brauchen wir das Wort als Gegengewicht dazu, damit wir in einer gesunden Balance bleiben. Okay? Das finde ich ganz wichtig. Und dann kommt diese Demut bei uns auf, dass wir auch merken, Gott ist Gott und Mensch ist Mensch und er ist es. Die Frage, um die heute Abend jetzt so beschäftigen soll, ist jetzt, das war die Einleitung, ich hoffe, ihr seid auf Betriebstemperatur gekommen. Wer ist der Heilige Geist? Und wir wollen uns dieser Frage mal so mit drei Punkten, sagen wir mal, eine Antwort nähern. Ja? Und zwar sagen wir, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist eine Person und er ist ein Teil der Trinität Gottes. Der Heilige Geist ist Gott. Die Bibel beschreibt uns Gott als den Schöpfer von Himmel und Erde. Und gleich zu Beginn wird deutlich, dass der Heilige Geist von Anfang an auch mit dabei war. Wir finden da in der hebräischen Bibel das Wort Ruach. Ja, da gehen wir morgen noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ruach bedeutet einmal ganz normal der natürliche Wind, der Wind in der Natur. Und gleichzeitig auch als Geist Gottes oder auch als Atem Gottes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes, Ruach, schwebte über dem Wasser. Und ein Stückchen weiter in 1. Mose 1, 26, da haben die drei, also Vater, Sohn und Geist, eine Unterhaltung und die sagen, hey, lasst uns Menschen machen. Erstaunlich, ne? Also schon am Anfang ist der Vater da, ist der Sohn da und ist der Heilige Geist da. Der Gott Vater war da als Schöpfer, Jesus war schon da in der Präexistenz, also bevor er auf die Erde kam, war er schon. Ja, und der Heilige Geist war auch schon immer. Die waren also immer schon so. Im Alten Testament, wie gesagt, haben wir schon angesprochen, wird das Wort Ruach benutzt und im Neuen Testament wird oft das Wort Pneuma benutzt. Das liegt daran, dass Ruach hebräisch ist und Pneuma ist griechisch. Ja? Das Neue Testament wurde überwiegend in Griechisch verfasst. Und Pneuma, also Jesus hat dieses Wort benutzt, aber auch die Apostel. Zum Beispiel der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 2, wo er dann sagt, tut Buße und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes, Klammer auf, Pneuma, Klammer zu, empfangen. Und wir können feststellen, dass der Heilige Geist komplett durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten, immer präsent ist und immer auch dabei war. Sogar in der Offenbarung können wir das nachlesen, ganz zum Schluss, Kapitel 22, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es gibt noch Schriftstellen auch im Neuen Testament, die ganz eindeutig und klar belegen, dass der Heilige Geist Gott ist. Ja, ausdrücklich wird das so benannt auch in dem 1. Mose Vers 2. Entschuldigung, ich habe mich verrutscht. Matthäus 3, Vers 16, wo Jesus dann sagt bei seiner Taufe, ja, dass der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn. Der Himmel hat sich geöffnet und siehe, eine Stimme kam aus dem Himmel rüber, welcher spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was spannend ist an dieser Stelle, finde ich, dass hier schon zum ersten Mal, das erste Mal ganz am Anfang, im Evangelium von der Trinität gesprochen wird. Da ist der Vater im Himmel, der den Himmel aufmacht, der Heilige Geist kommt und er bestätigt Jesus als Sohn Gottes, du bist mein lieber Sohn. Und es ist spannend, dass hier gesagt wird, dass der Heilige Geist kommt wie eine Taube. Warum wie eine Taube? Wir wissen nicht genau, wie das aussah. Wird beschrieben wie eine Taube. Aber Taube steht in der Antike besonders dafür, für Sanftmut, ja, für Unschuld, für Einfalt, für reines Herz. Das alles verbindet sich mit dem Begriff Taube und ich glaube, das passt richtig gut auch auf den Heiligen Geist. Letzten Endes ist es ja so, dass du eine Taube, wenn du in der Stadt unterwegs bist und da sind die Tauben, du gehst dann auch zu, die sind dann auch schnell wieder weg, die kann man leicht verschrecken. Die kann man leicht aufstecken, dann sind sie wieder weg. In Johannes 14, Vers 16, da stellt Jesus den Heiligen Geist mit sich selbst sogar auf eine Stufe her, indem er ihn als den anderen Sachverhalter oder den anderen Beistand benennt. Und ganz besonders deutlich finde ich uns auch dann in den letzten Worten von Jesus, wo er den Missionsbefehl gibt. In Matthäus 28 geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen, auf die Einzahl, ja, auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Finde ich interessant, dass er da schon diesen Aspekt nochmal mit reinkommt. Paulus macht das in 2. Korinther auch nochmal ein bisschen deutlich, indem er sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieses Spannen, weil es steht nicht, die Gemeinschaft der Kraft sei mit euch allen. Hier steht auch nicht, die Gemeinschaft von Manifestationen sei mit euch allen, sondern er sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir können also zusammenfassend hier sagen, an der Stelle, dass der Heilige Geist Gott ist, ganz einfach, weil er göttliche Wesensmerkmale und Charakterzüge hat. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig, Psalm 139, wo könnte ich fliehen vor deinem Angesicht, wo könnte ich mich verstecken, für die Brüste überall da. Du bist allwissend, ja, Jesaja 40, 13, 1. Korinther 2, 11, du bist allmächtig, so wie Hiob das sagt in Kapitel 26, du bist souverän, Johannes 3, Vers 8, und du bist ewig, Hebräer 9, Vers 14. Der Heilige Geist ist Gott. Gibt es da so ein oder zwei Fragen schon von euch, die wir vielleicht jetzt an dieser Stelle kurz aufgreifen können? Gut, danke schön. Das war Punkt Nummer 1. Der Heilige Geist ist Gott. Punkt Nummer 2. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Geist Gottes ist Gott, er ist eine göttliche Person mit göttlicher Kraft und einem großartigen Einfluss. Dem steht nicht entgegen, dass der Geist keinen Körper hat, denn ein Körper ist nicht notwendig, um eine Person zu sein. Gott, der Vater, hat auch kein Leib und dennoch ist er Person und Jesus war vor seiner Menschwerdung, war er auch schon Person. Es gibt eine interessante Definition von Rudolf Brockhaus, die möchte ich uns mal mitgeben, zu dem Begriff Person. Und dort schreibt er in seinem Buch Die Gabe des Heiligen Geistes, er definiert, eine Person ist ein lebendes Wesen, das sich seines Seins bewusst ist, das denkt, will und handelt. Und gerade das trifft auf den Heiligen Geist genau zu. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, dass der Heilige Geist eine liebevolle Person ist. Ich habe uns mal auf dem Skript auf Seite 4, wenn ihr das mal aufschlagen möchtet, auf dem Skript auf Seite 4 habe ich uns mal einen kleinen Überblick zusammengestellt, die werden wir jetzt nicht alles vorlesen, aber einen kleinen Überblick zusammengestellt von dem, was der Heilige Geist ist, was er tut. Und ich möchte dich mal einladen, dass wir vielleicht mal 2, 3 Minuten einfach mal so in uns gehen und mal eben auf diese Liste schauen und frag dich doch mal, welcher dieser Punkte spricht dich auf einmal total an? Welcher dieser Punkte ist dir vielleicht auch neu? Oder welcher dieser Punkte findest du einfach faszinierend? Lass uns mal 2, 3 Minuten Stille machen und dann dürft ihr einfach mal so aufpassen, was euch begeistert, welcher Punkt. Ja, auf Seite 4. Okay, das sind über 20 Punkte und die Liste ist auch nicht vollständig, den Anspruch erhebe ich gar nicht. Aber vielleicht mag der eine oder andere mal kurz sagen, so welcher Aspekt von diesen Punkten, was hatte ich gerade so angesprochen? Ruf das doch mal einfach mal so rein, lass uns mal teilhaben.
Erinnert an die Worte des Herrn.
Sehr gut, ja.
Redet über die Dinge des Herrn. Mhm. Hilft Gläubigen in ihrer Schwachheit.
erforscht die Tiefen Gottes.
Sehr gut, ja.
Hört Gläubige in die ganze Wahrheit?
Ja.
Bestätigt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Ja, Amen.
Verherrlicht den Herrn Jesus.
Ja.
Schreibt auf Fleisch an den Tafeln des Herzens.
Leitet Gläubige in die ganze Wahrheit.
Wir merken, da steckt was drin, ne? Wir merken, dass der Heilige Geist eine Person ist, die an so vielen Stellen handelt und wirkt. Der Heilige Geist hat Kraft, aber er ist eine Person. Weil ein Wind, eine Kraft, ja, irgendeine Kraft, die kann sich nicht entscheiden, die kann nicht Dinge sagen und tun, die kann nicht versteckt werden, die kann nicht gestört werden, aber eine Person schon. Und der Heilige Geist ist eine liebevolle Person. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich hier so meinen Kugelschreiber nehme und ich lasse den jetzt los. Was meint ihr, was passiert?
Fällt runter.
Fällt nicht nach oben, fällt runter. Und das nennt man dann Erdanziehungskraft, ne? Oder Gravitation auf Neudeutsch. Und wenn ich diesen Kugelschreiber loslasse, dann wird er runterfallen. Und ich kann das ein paar Mal wiederholen. Das wird immer wieder passieren. Wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich kann jetzt glücklich dabei sein. Ich kann fröhlich sein. Ich kann die Erdanziehungskraft ärgern und anschreien. Das wird trotzdem passieren. Ich kann machen, was ich will, weil diese Kraft einfach wirkt, weil sie einfach da ist. Aber die Erdanziehungskraft ist halt keine Person. Die kann ich nicht betrügen und verärgern und sagen, verschwinde von mir. Nein, sie wird bleiben. Und der Heilige Geist ist eine Person und wir dürfen ihm nahe kommen. Und deswegen gibt es noch einige Bibelstellen, die das auch deutlich machen. Und das ist auch ein Thema, wo man auch mal drüber nachdenken sollte. Es gibt Möglichkeiten, dass man den Heiligen Geist dämpft. Er kann gelästert werden, man kann ihn sogar belügen, kann es versuchen. Er kann bekämpft werden, er kann betrübt werden und er kann auch geschmäht werden. Das ist so ähnlich. Plötzlich merken wir, das hat unheimlich viel mit Beziehung zu tun, oder? Plötzlich merken wir, der Heilige Geist ist eine liebevolle Person, die mit dir gehen will, so wie dein Partner, ne? wie dann jemand, der dir ganz nah ist, der dir wichtig ist, und den du mit deinem Verhalten, mit deinem Leben nicht dich verletzen willst und nicht ärgern willst, oder? Weil du liebst ihn. Und der Heilige Geist liebt uns. Und trotzdem werden uns hier Dinge aus dem Neuen Testament beschrieben, die ihn praktisch wegscheuchen können, die ihn wie eine Taube aufstecken lassen können. Und er ist nicht greifbar. Er tut das. Im 1. Thessalonicher 5,19, da wird beschrieben, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Es gibt eine andere Übersetzung, man kann auch sagen, dämpft nicht den Heiligen Geist. Deckelt das nicht, was Gott tun will. Und interessant ist bei dem Thessalonicher Brief auch der Kontext, wo da steht, der Heilige Geist löscht nicht aus. Da geht es darum, alles zu prüfen, das Gute zu behalten. Und dann geht es darum, dass wir uns vom Bösen fernhalten. Was meint ihr? Was kann den Heiligen Geist aufstecken lassen wie eine Taube, wenn wir uns anfangen, mit bösen Dingen zu beschäftigen? Darf ich das hier so sagen? Da, wo wir nicht mehr, wo wir sagen, ich brauche das auch nicht durch, ich ziehe so mein Ding durch, vielleicht auch da, wo Verbitterung auf dein Leben kommt, wo du dich hart machst, wo der Geist nicht mehr an dich herankommt. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch hat Lederschuhe zu Hause? Okay, der eine, ja, Schuhe aus Leder. Und das ist immer gut, ich bin der Schuhmacher in meinem ersten Beruf, und wenn du Leder pflegst, ja, und da gibt es so ein Imprägnierspray, kennt ihr vielleicht auch, dann holst du das raus und sprühst es ein, lässt das einwirken und dann werden die Schuhe nicht mehr nass. Fast. Aber ich glaube, dass wir manchmal, dass so Verbitterung, weißt du, oder auch Dinge, die du festhältst, die Gott nicht gefallen, dass es wie so ein Imprägnierspray ist für dein Herz, was den Heiligen Geist einfach nicht mehr rankommen lässt an dir. Ja, wir haben gerade gelesen und gehört, dass er auf die Tafeln unseres Herzens schreiben will, aber dafür ist die Voraussetzung, dass ich sage, hier ist auch mein Herz. Versteht ihr? Hier, komm, schreib auf mein Herz. Komm du in mich hinein. Ich möchte nicht imprägniert sein gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte nicht Widerstand leisten, wenn ich spüre, der Geist Gottes tut etwas und möchte mich hinbewegen. In Römer 8, Vers 14, da heißt es ja auch, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Gottes Kinder. Eine Frage, die in diesem Kontext manchmal auftaucht, vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie ist das denn, da gibt es so eine Bibelstelle, wo das dann heißt, das lässt denn gegen den Heiligen Geist, das wird uns nicht vergeben. Alles andere an Lästern, sagt Jesus da in Matthäus 12, das wird uns vergeben, das ist kein Problem scheinbar, Aber eine Sache, die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird uns nicht vergeben. Und das ist eine Stelle, wenn du die erstmal so einfach siehst, ja, je nachdem, welche Brille du auf hast, hermeneutischer Ansatz, wie lese ich das Wort, wenn du das erstmal einfach so liest, dann könntest du denken, so meine Güte, wenn ich einmal im Leben irgendwie nur Zweifel daran habe am Heiligen Geist, dann wird mir das nicht vergeben, dann bin ich ja verloren. Könnte man ja denken, oder? Wenn ich mal irgendwas sage oder meine Gedanken habe, naja, so mit Geistesgaben, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist und so, ist das schon Lästern gegen den Heiligen Geist? Und wäre das dann etwas, was mir einfach nicht vergeben wird, dann hätte ich ein Riesenproblem, oder? Ich glaube, gerade diese Stelle ist wichtig im Gesamtkontext zu sehen, von der Schrift her. Es bedeutet nämlich eigentlich, dass hier die Konsequenz ist, was wird dir nicht vergeben, wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast? Was wird dir nicht vergeben? Wo werden Menschen hinkommen, muss man ganz klar so sagen, wenn sie sich nicht für Jesus Christus entscheiden? Wenn Menschen, die sich ihr Leben lang gegen Gott entscheiden und gegen das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben, in ihrer Nachfolge oder auch in ihrem Zustand, wo sie sich auf Gott hin bewegen, wenn sie Gott ablehnen, dann fällt das unter diese Rubrik, weil dann irgendwann gibt es ein Gericht. Amen. Das heißt aber nicht, dass wenn du mal Zweifel hast oder den Gedanken machst, Mensch, beim Heiligen Geist, ich weiß nicht, muss man überlegen, dass das ist nicht die Sünde, die Gott nicht vergibt. Sondern es geht hier im Kontext darum, gerade in Matthäus 12, wo du dieses Kapitel davor auch liest, da geht es darum, wo Menschen ihm nachfolgen, wo Menschen verloren gehen. Und in diesem Kontext heißt es, wenn wir uns nicht als Menschen auf Gottes Eingreifen, auf sein Heilswerk am Kreuz, dass Christus gestorben ist, wenn wir uns darauf nicht einlassen, dann werden wir nicht in den Himmel kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und der Heilige Geist fängt an, bei uns Menschen das immer wieder hinzulegen und anzubieten, sagen, es gibt Erlösung und es gibt Errettung. Und wenn du dem lästerst, das heißt, wenn du dem sagst, ich brauche Gott nicht in meinem Leben, das ist dann nicht die Gemeinde in Matthäus 12. Also da ist Gnade, ja? Das ist nicht Gnade. Jesus spricht vom Heiligen Geist als den anderen Beistand und dieses Wort nennt man Paraklet. Ja? Es hat die Funktion, sage ich mal, dass er das klar macht, dass er das offenbar macht, was Jesus gelehrt hat, dass er das, was er gesagt hat. Und er ist auch unser Anwalt, er ist unser Fürsprecher, der sich für uns vertritt, auch vor Gott mit unaussprechlichen Seufzen. Es tut etwas in uns. Beide Verse aus Johannes 15 und Johannes 16, die den Parakleten beschreiben, da geht es darum, dass es ein Kontext ist von einer Welt von Finsternis, wo Hass und Feindschaft ist. Und dieser Heilige Geist, der Paraklet, der ist mit uns, der tröstet uns, er gibt uns Kraft. Und er wird dafür sorgen, dass wir in den richtigen Situationen die richtigen Worte haben. Und was sind die richtigen Worte? Die Worte von Jesus. Dass er uns daran erinnert und das dürfen wir dann aussprechen. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Er hat eindeutig personale Wesensmerkmale und Charakterzüge, denn du kannst eine Kraft nicht traurig machen. Denn du kannst ein Prinzip oder etwas anderes kannst du nicht verärgern. Der Heilige Geist ist eine liebevolle Person und er lebt in uns. Wer ist der Heilige Geist? Das ist so unser Thema heute und der dritte Punkt. Ist der Heilige Geist, ist ein Teil der Trinität Gottes. Ich habe uns mal eine Definition mitgebracht für Trinität. Können wir die mal lesen? Ich lese euch das mal vor, es hat ja ein Skript auf Seite 5. Definition von Trinität, sie sind eins in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Unterschiedlichkeit sind sie eins. Und das ist ein echt schwieriges Thema, gerade für uns Menschen, die oft so auf dem logischen Denken sind. Wie kann das sein, dass 1 plus 1 plus 1 gleich 1 ist? Das ist doch 3, richtig? Und das ist ein Spannungsfeld, wenn wir über Gott sprechen. Und diese Spannung, die gilt es einfach auch auszuhalten. Wenn wir diese Spannung rausnehmen, dann sprechen wir irgendwann nicht mehr über den Gott der Liebe. Wenn wir erkennen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in seiner Macht und Herrlichkeit grenzenlos ist und dass sie eins sind, dann werden sie in unser Leben, wenn wir sie einladen, in unser Leben. Und es gibt verschiedene Thesen, die so im Umlauf sind, die sich gegen dieses trinitarische Bild von Vater, Sohn und Heiliger Geist richten. Die möchte ich mit uns mal kurz anschauen. Das habt ihr auch im Skript auf Seite 5. Das sind so verschiedene Dinge, wo Menschen einfach auch eine Haltung haben oder wo sich in verschiedenen Gedankenkonstruktionen bei verschiedenen Strömungen bestimmte Dinge eingespielt haben. Und es ist gut, das zu kennen. Ja? Es ist einfach gut zu wissen, dass ich das einordnen kann, weil es geht letztendlich darum, dass wir sprachfähig werden. Dass wir auch sprachfähig werden, wenn Menschen uns fragen, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist? Erzähl mir doch mal. Und dann ist es doch gut, wenn man ein paar Fundamente so drauf hat und sagen kann, hey, so und so ist das. Und Trinität gehört einfach ganz klar mit dazu. Es gibt so Gegenthesen gegen die Trinität. Das ist zum Beispiel der Tritheismus, ja. Da wird also gesagt, dass Vater und Sohn völlig unabhängig voneinander sind, aber sie haben alle das gleiche Wesen. Sind aber getrennt voneinander. Ja? Deswegen Tri, also für drei, Theismus, drei Gott, sozusagen. Dann Epikurismus, ja, das ist eine Lehre, die man im Islam findet. Da geht es darum, dass Jesus einfach nur ein Mensch mit einer besonderen Salbung war, aber mehr auch nicht, aber er war nicht Sohn Gottes. Ja. Wenn du mit einem Moslem sprichst und sagst, Jesus ist der Sohn Gottes, der lacht dich aus. Er sagt, das glaube ich nicht, das ist nicht so. Ihr mit eurem Sohn, er war ein guter Prophet, er war ein guter Mensch, aber Sohn Gottes, nee, sagt der Koran nicht. Dann gibt es so die Lehre vom Adoptionismus. Adoptionismus. Jesus war ein normaler Mensch, der einfach von Gott adoptiert worden ist. Und deswegen wurde er wurde deswegen adoptiert, weil er einfach so gute Taten gemacht hat. Ne? Okay. Dann gibt es den sogenannten Duketismus. Das heißt, Jesus war nur Gott und sein Menschsein, das war alles nur Illusion, das war alles nur Schein. Das haben die Leute sich alles nur ausgedacht, von vorne bis hinten. Ja. Dann gibt es den Partialismus, das heißt ein Gott, aber Personen, die nur in Verbindung sind, wenn sie zusammen sind. Und wenn man sie auseinandernehmen würde, wären sie nicht mehr Gott. Ja, das heißt, sie sind nur ein Teil Gottes sozusagen. Und dann gibt es den Neotrinitarismus, das heißt, Gott ist keine Gemeinschaft und alle Erscheinungen teilen sich ein gemeinsames Bewusstsein. Das kommt so ein bisschen aus der Esoterik. Ja. Und das Letzte, was wir noch erwähnen können, ist Modalismus, also ein Gott, der sich hinter drei verschiedenen Rollen oder Modi versteckt. Ja, und das bedeutet Folgendes. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Lehre oder diesen Satz, dass man mal gesagt hat, wie ist das mit Trinität? Ja, und dann kommt so eine Erklärung nach dem Motto, das ist wie Wasser. Ja, Wasser ist gefroren, Wasser ist gasförmig und Wasser ist Eis. Und so ist es dann mit Gott auch, um den Vater, um den Heiligen Geist und so. So muss man sich das dann vorstellen. Das Problem ist nur Folgendes. Eis ist nie gleichzeitig Wasser. Das heißt, hier hakt dieses Bild natürlich. Und deswegen nennt man das den Modalismus. Das heißt, es gibt einen Modus, hinter dem sich Gott versteckt. Und das Gemeine dabei ist, dass man das Gefühl bekommt, ich kann diesen Gott nicht nähern. Weil er versteckt sich immer hinter einem Modus. Er kommt entweder dann als Vater oder als Sohn oder als Heiliger Geist. Aber irgendwas anderes steckt dann noch dahinter. Versteht ihr das Bild? Und das ist halt natürlich dann schwierig, weil Jesus ist zu uns nahe gekommen. Und er hat keine Maske aufgesetzt. Und er ist zu uns gekommen in Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, seid ihr noch da? Seid ihr noch am Start? Ja, schön. Ich möchte mit euch gerne eine kleine Praxisübung machen. Das tut auch nicht weh. Wenn ihr mal euer Skript nimmt auf Seite 6. Wenn ihr euch das mal anschaut. Weil es ist ja alles gut und schön, das, was du sagst über Trinität, aber stimmt das denn auch? Sagt Jesus das denn auch? Wir haben doch gerade auch gesagt, wir wollen es prüfen am Wort Gottes, ist das auch so? Verhält sich das denn auch so? Und ich möchte uns einladen, eine kleine Aufgabe zu machen. Kann jeder für sich alleine machen oder könnt ihr auch zu zweit machen. Ich habe zwei Texte uns aufgeschrieben, aus Johannes 14, 23 bis 28 und Johannes 16, 7 bis 15. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mal so Satz für Satz lest. Und dann unten in diese Tabelle eintragt, wer tut was. Ja? Also Gott Vater tut das, Gott Sohn tut das, Gott Heiliger Geist tut das. Geht einfach mal den Satz durch und schreibt das einfach mal auf. Ja? Seid ihr bereit? Gut, dann lasst uns das mal machen. Und dann werden wir das gleich mal sammeln. Okay, was fällt euch auf? Normalerweise, wenn du nur diese drei Punkte siehst, was siehst du dann für eine Form? Nur drei Punkte, das ist ein Dreieck. Und ein Dreieck, das ist ja auch so ein Bild, was oft benutzt wird für Trinität, weil es ja stabil ist, der ist der stabilste Zusammensetzung, drei Punkte und so weiter. Aber was wir hier aus dem Wort Gottes sehen können, ist Folgendes, dass es nichts Statisches ist, sondern dass die Trinität ein bizarres Beziehungsgeflecht ist von Gott, dem Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Du siehst nicht mehr, du blickst nicht mehr durch, oder? Da fehlen noch viele Pfeile. Du blickst nicht mehr durch. Und das ist das, was Trinität, und mein Begriff dafür, das beste Wort dafür für Trinität ist der göttliche Tanz. Ja, die sind miteinander zusammen in einer perfekten Harmonie. Es ist nichts Statisches. Sie sind eins in ihrer Unterschiedlichkeit, aber in ihrer Unterschiedlichkeit sind sie wiederum eins. Ja? Und das ist ein starkes Bild dafür, dass wir sagen können, dass die Trinität ja so wichtig ist, zu erkennen, es ist nichts Statisches, sondern es ist voller Leben. Und wenn wir als Gemeinde die Einheit suchen und wenn wir als Gemeinde auf Gott schauen, und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, dann schauen wir die perfekte Harmonie an. Wenn wir Gott anbeten, dann beten wir Vater, Sohn und Heiligen Geist an. Wir beten den göttlichen Tanz an. Und was passiert? Paulus sagt im 2. Korinther, der Herr aber ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Also was ist hier wichtig an dem Punkt? Was ist vielleicht der wichtigste Punkt heute Abend? Wenn wir Gott anschauen, Gott anbeten, dann ist es nicht nur Lieder singen, dann ist es nicht nur schön, sondern wir schauen den göttlichen Tanz an. Wir schauen die perfekte Harmonie an. Und die Bibel sagt, dass wir in das verwandelt werden, was wir anschauen. Hast du das schon mal erlebt, dass du mit Geschwistern im Lobpreis bist? Nicht nur 5 Minuten, sondern nimmst immer ein bisschen Zeit. Und dann ist diese Lobpreiszeit so vorbei und du denkst, irgendwas ist da, was du nicht greifen kannst. Irgendwas ist plötzlich mitten unter uns, so eine Zufriedenheit Gottes, ja, so ein Segen, so ein Gefühl von Freude, von Frieden, was du aber schwer erklären kannst. Und das ist genau das, weil wir fangen an, Gott anzuschauen, der in diesem göttlichen Tanz, ja, Vater, Sohn und Geist unterwegs ist, das ist perfekte Harmonie, ja, und das wird uns verwandeln, deswegen ist das für uns so wichtig. Und wenn wir anfangen, auf Gott zu schauen, dann werden wir nämlich auch als Einzelne in diesen Prozess mit hineingenommen und das macht was mit uns. Ja, also der Heilige Geist sorgt mit dafür, dass er uns nicht nur Kraft gibt, dass er uns nicht nur tröstet, dass er uns nicht nur an die richtigen Worte erinnert, sondern dass das Wesen Gottes, und das ist steckt in dieser Trinität drin, dass das Wesen Gottes in dir und in mir Raum nimmt. Amen. Deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig. Und letzten Endes geht es so ein bisschen auch in Richtung Apostelgeschichte 2,22, wo noch ergänzt wird, sind wir im Gebet zusammen, im Lobpreis, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft. Und das hat sich darin schon wiedergespiegelt. Da, wo wir auf Jesus schauen, schauen wir auch auf Gott und den Heiligen Geist. Da, wo wir den Vater ehren, ehren wir Jesus und ehren wir den Heiligen Geist. Ja. Und da, wo wir den Heiligen Geist bitten, bitten wir auch den Vater und den Sohn. Und das in dieser perfekten Einheit. Und ich wünsche uns das für heute Abend, dass wir das mitnehmen, von der Lehre her, von dem Punkt. Ja. Gott ist perfekte Gemeinschaft. Und deswegen sucht er seine Gemeinde, und will seine, groß in seiner Gemeinde sein, damit diese Qualität von Gemeinschaft und Miteinander sich in uns widerspiegelt. Jesus sagt, die Welt erkennt uns daran, dass die Liebe unter uns ist. Ja, und das passiert dann, je mehr wir auf ihn schauen, je mehr wir ihn anbeten, umso mehr wird sich sein Wesen in uns darstellen, widerspiegeln. Wir werden verwandelt in sein Bild. Das passiert nicht durch fromme Werke, das passiert nicht durch ein großes Bibelwissen. Ja, das ist hilfreich und das ist gut, aber es passiert, dass der Geist Gottes uns transformiert, uns verändert in sein Bild, indem wir auf Gott schauen. Ich würde das an diesem Abend zum Komma machen, einfach mal an dieser Stelle. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt 2 Minuten fürs Gebet. Dass da, wo du sagst, hey, ich möchte mitbeten, ich möchte dafür, ich möchte das auch vor Gottes Thron bringen, was du so heute Abend empfangen hast, was du gehört hast. Auf der letzten Seite, auf Seite 8, ist auch noch Platz. Da kannst du noch Notizen dir aufschreiben. Da kannst du Dinge dir nochmal notieren. Vielleicht, was dir jetzt in diesem Moment auch wichtig geworden ist für dich persönlich. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt einfach eine Zeit vom Gebet haben, auf Gott hören und ihm einfach das geben. Und lass uns auch dafür beten, ja, dass wir mehr und mehr verwandelt werden, dass wir uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes in jedem Bereich, dass diese perfekte Gemeinschaft, diese perfekte Harmonie Gottes in meinem Leben mich zur Harmonie bringt, ja, in unserem eigenen Leben, aber dann auch uns als Gemeinde. Okay, lass uns einfach beten zusammen und lass uns Zeit mit Gott haben.